Ja, das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir sagen können, Herr, ich komme zu dir voller Vertrauen. Das ist nicht der natürliche Mensch. Das sind nicht die Menschen auf der Straße, die ihren täglichen Geschäften nachgehen, sondern das sind Menschen, die Jesus erkannt haben. Heute soll es in der Predigt um Bekehrung gehen. Ein merkwürdiges Wort, Bekehrung. Aber wir befinden uns ja hier in einem christlichen Umfeld. Da weiß man natürlich gleich, worum es geht. Naja, wenigstens so ungefähr. Da hat einer zu Jesus gefunden. Da ist jemand Christ geworden, der vorher keiner war. Oder so ähnlich. Die meisten von uns werden das selbst erlebt haben. Entweder als ein einschneidendes Erlebnis oder als ein langsames Geschehen. Ich hatte da Glück. Bei mir war es ein klarer Zeitpunkt mit einem klaren Einschnitt. Vor dem 10.11.1976 um 20.20 Uhr war ich überzeugter Heide. Danach überzeugter Christ. Was war denn da geschehen? Ich war damals Student und sehr diskutierfreudig. Ich hatte da einen Kommilitonen, den Roland, der wollte mir unbedingt etwas von Jesus erzählen. Klar, kann man trefflich diskutieren drüber. Gibt es diesen Jesus überhaupt? Heiliger Geist? Wo soll denn der bitte schön sein? Gibt es da vielleicht irgendwo im Körper einen Hohlraum, in dem so ein komplizierter Rauch vor sich hin wabbert? Was heißt hier heilig? Den Indianern war ihr Totempfahl auch heilig. Wozu braucht man da einen Jesus? Kurz, Roland hatte es wirklich nicht leicht mit mir. Und mehr als einmal musste er zugeben, da auch keine Antwort auf meine Ausführungen zu haben. Weißt du was? Damals in der Schule habe ich unserem Religionslehrer schlüssig bewiesen, dass es keine Seele geben kann. Und seitdem ist gewiss, es kann keinen Gott geben. Du musst falsch liegen. Roland schwieg. Er wollte etwas dazu sagen, fand aber nicht die rechten Worte. Am selben Abend in unserer Studenten-WG sprach ich mit einem Mädchen, die ich sehr schätzte, und erzählte ihr von dem lächerlichen Versuch, mich von einem imaginären Jesus zu überzeugen. Sie lächelte nur und sagte, »Ich bin heute Abend auf einer Veranstaltung, da geht es auch darum. Wäre vielleicht für dich ganz interessant, da mal mit den Leuten zu diskutieren. Denn denen ist das Thema auch wichtig.« Nun, ich hatte nichts Besseres vor und vielleicht würde man dort auch mal interessante Menschen treffen, mit denen man so richtig diskutieren könnte. Also am 10.11.1976 um 20 Uhr fing die Veranstaltung an. Es war ein Mittwoch. Sie nannten sich Offener Abend. Klang vielversprechend. Als erstes berichtete ein Ehepaar von ihrer Israelreise und was sie mit diesem Jesus erlebt hatten. Wie kann man so mit einer imaginären Person leben? Ihr Bericht ging mir aber unter die Haut. Wenn es diesen Jesus nun wirklich gab, dann war das doch der bessere Weg. Sollte man sich nicht vielleicht nur so probehalber mal ein bisschen darauf einlassen und für eine Weile daran glauben? Schaden kann das doch nichts. Okay, mach ich. Wenn, dann aber auch richtig. Dafür war ich schon immer bekannt. Es war genau 20 Minuten nach 20 Uhr. Das kann man sich auch noch gut merken. Dann entdeckte ich plötzlich, dass Roland auch da war. Als er mich sah, wollte er gerade Luft holen, um mich mal wieder etwas in Richtung Glauben zu führen. Ich kam ihm zuvor. Sag jetzt nix, ich bin jetzt Christ. Ein strahlendes Lächeln auf meinem Gesicht. Wie das? Seit wann denn? Seit genau 3 Minuten. Er sah skeptisch zu mir rüber. Um mich zu rechtfertigen, erzählte ich ihm von meinem neuen Herrn. Ich legte ihm die Grundzüge des Glaubens dar dass man das doch mal ausprobieren sollte. Ist doch einfach der bessere Weg. Er war anschließend genauso sprachlos wie ich selbst. Ich weiß bis heute nicht, woher ich das alles wusste. Es war einfach da. Und in den folgenden Tagen überzeugte ich bereits eine weitere Kommilitonin, rief eine Andachtsgemeinschaft ins Leben, machte umwerfende Erfahrungen mit Jesus. Nach 3 Tagen war klar, nie wieder ohne Jesus. Natürlich ging es nicht immer so euphorisch weiter. Es gab Krisen und Höhepunkte, aber letztlich stehe ich heute immer noch als Christ vor Ihnen. Bekehrung, so wie wir sie kennen, eine Erfahrung, die man jedem nur wünschen kann. Auch heute wollen wir von einer Bekehrung, aber heute wollen wir von einer Bekehrung ganz anderer Art hören. Da hat nicht ein Heide von Christus gehört, wer Jesus ist, sondern er selbst kennt Gott genau. Er ist sehr, sehr fromm. Er weiß ganz genau, wer Christus ist und was alles passiert, wenn der auf die Erde kommt. Und er ist sich ganz sicher, da warten wir noch drauf, immer noch. Und wer was anderes behauptet, der bringt die Leute vom rechten Glauben ab. Das ist man Gott schuldig. Wenn man dieser Verführung nicht Einhalt gebietet, dann kommen gute Menschen in die Hölle. Und da muss man massiv eingreifen. Kampf bis zum Tod. Sie merken schon, um wen es hier geht. Es ist Saulus, der Schüler Gamaliels. Ein gebildeter Mann, ein guter Pharisäer, absolut bibelfest, voller Eifer für seinen Gott und beeindruckend gesetzestreu. Untadelig, also prädestiniert, diese Sache mit der neuen Sekte der Nazarener endgültig zu beenden. In Jerusalem hat er die Gemeinde praktisch schon ausgerottet. Aber es gibt noch immer Anhänger im Umland. Erst wenn auch die erledigt sind, kehrt wieder Ruhe im Land ein. Und das ist doch ganz im Sinne Gottes. Aber schauen wir zunächst mal den Bibeltext uns an, Apostelgeschichte 9, 1 bis 9. Anne? Saulus begegnet Christus. Saulus verfolgte noch immer mit fanatischem Hass alle Christen. Darum ließ er sich vom Hohenpriester in Jerusalem ein Beglaubigungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, die ihm beim Aufspüren von Christen behilflich sein sollten. Auf diese Weise wollte er die Christen, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden. Dabei hörte er eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saul. »Ich bin Jesus, den du verfolgst,« antwortete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Begleiter des Saulus waren starr vor Schreck, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber nichts gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und die Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Soweit der Bibeltext. Halten wir noch einmal fest. Saulus ist kein Ungläubiger, so wie ich es damals war vor der Bekehrung. Er ist ein heftiger Eiferer für den Herrn. Die damalige Bibel, für uns das Alte Testament, kennt er in- und auswendig. Und viel mehr noch, er richtet sich danach. Er lebt das. Aus heutiger Sicht trägt das schon etwas fanatische Züge. Jeder, der eine andere Sicht des Glaubens hat, muss getötet werden. Aber halt, das ist auch nicht ganz richtig. Es geht hier nicht um verschiedene Auslegungen der Bibel. Es geht speziell um die Menschen, die glauben, dass der Messias bereits da war und aus Sicht seiner Jünger gepredigt hat, dass das Gesetz nicht mehr gilt. Diese Menschen versuchen aber, andere rechtschaffene Jahwe-Gläubige davon abzubringen, sich an das Gesetz zu halten. Das rüttelt an den Grundfesten des Glaubens und sogar an den Grundfesten des Staates. Ohne Gesetz bleibt das Chaos. Ohne die göttlichen Ordnungen wird das Volk ihrem Gott erneut untreu, wird andere Götter anbeten oder diesem Jesus folgen. Wer auch nur einen Funken Verstand hat und Jahwe die Treue hält, der muss das mit allen Mitteln bekämpfen, wie es im Gesetz vorgesehen ist. Tod den Verrätern. Hier heißt es im Text, dass Saulus Drohung und Mord atmete. Atem braucht man zum Leben. Atem erhält das Leben. Saulus kann gar nicht anders, als die Christen mit aller Macht zu verfolgen. Man kann sagen, das war sein ganzer Lebensinhalt. Dazu fühlte er sich berufen. Und dafür war er auch bestens geeignet. Er hatte den Durchblick, galt als großes Vorbild. Er war jung und dynamisch und voller Tatendrang. Wie gesagt, in Jerusalem war er auch schon sehr erfolgreich gegen die Gemeinde vorgegangen. Nun wollte er auch das Umland Jerusalems von diesen hinterhältigen Verführern säubern, wenn er welchen finden könnte. Dazu brauchte er Vollmachten. Und die bekam er vom damaligen Hohenpriester. Und mehr noch, er wollte ja nach Damaskus, welches auch schon damals die Hauptstadt von Syrien war. Da konnte man nicht einfach hingehen und Leute einfangen. Der Hohepriester wird Saulus auch einen Brief an den damaligen Herrscher mitgegeben haben, in dem er um Unterstützung für Saulus Aktion bat. Sozusagen religiös und politisch abgesichert kann sich Paulus nun auf den Weg machen. Warum ausgerechnet Damaskus? Der Text gibt dazu eigentlich nicht viel her. Aber es gab sicher enge Beziehungen zwischen den Hauptstädten und wahrscheinlich gab es dort auch eine größere jüdische Gemeinde, also potenzielle Opfer für die falschen nazarenischen Missionare. Saulus schien sich auch nicht sicher zu sein, ob und wann, ja, wie viele Verführte es dort schon geben mochte. Die aber wollte er um jeden Preis einsammeln, um Schlimmeres zu verhindern. An dieser Stelle muss ich doch ein wenig schmunzeln. Wenn er einige des Weges fände, steht da. Gemeint ist hier, dass Menschen, die den Glauben an Jesus gefunden haben, auf dem Weg zum ewigen Leben sind. So hatte das schon David formuliert. So zitiert in Apostelgeschichte 2, Vers 28. Also, Christen sind Menschen, die mit Jesus auf dem Weg sind. Christsein ist kein Zustand, sondern Dynamik, ein fortschreitender Prozess. Gott sei Dank. Auch aus anderen Stellen der Apostelgeschichte und der Briefe geht hervor, dass Saulus keineswegs nur Männer im Visier hatte. Auch die Frauen stellten eine Gefahr für den rechten Glauben an Jahwe dar. Auch sie verführten rechtschaffene Gläubige zum Irrweg des Jesusglaubens aus der Sicht des Saulus. Deshalb verfolgte er sie auch. Ich finde es bemerkenswert, dass im Christentum die Frauen gleich von Anfang an eine Art Gleichberechtigung erlebten, auch wenn das im Hinblick auf die Verfolgung natürlich nicht gerade positiv war. In der damaligen Welt war das bemerkenswert anders. In der islamischen Welt ist das heute noch so, dass die Frau nicht gleichberechtigt ist. Es wäre auch heute noch eine Unmöglichkeit zu behaupten, dass Frauen eine Gefahr darstellen. Dieser Mann war also gefährlich. Wen er als Jesusgläubiger identifizierte, der musste um sein Leben fürchten, gnadenlos, mit voller Härte des Gesetzes. Dieser Mann war also auf dem Weg nach Damaskus. Sicher wird die Kunde davon schon vorausgeeilt sein und die Christen in Damaskus in helle Aufregung versetzt haben. Wer kann diesen Mann stoppen? Wie viel Leid wird er bringen? Aber auch wie viel Glaubensprüfung bedeutet das für die Gemeinde Jesu? Doch, einer kann Saulus stoppen, nämlich Jesus. Jesus greift ein, drastisch, unausweichlich, folgenschwer. Das ist ganz und gar nicht wie bei mir. Saulus erkennt nicht, dass es einen besseren Weg gibt als seinen eigenen. Ein sehr helles Licht blitzt auf. Saulus stürzt zu Boden. Eine Stimme wie Donner kommt von irgendwoher. Aber es ist kein Gewitter. Nun könnte man meinen, Saulus hat zu wenig getrunken und in der Wüste Halluzinationen bekommen. Aber es wird berichtet, dass seine Begleiter die Stimme ebenfalls hörten und sahen aber das Licht nicht. Zwar wird im Kapitel 22, Vers 9 die Sache andersherum erzählt, sahen das Licht, hörten aber die Stimme nicht. Aber das ist nicht das Wesentliche in der Aussage. Hier geht es darum, dass die Begleiter etwas von der Erscheinung mitbekommen, ja sogar sprachlos dastehen. Es muss wirklich übernatürlich gewesen sein. Aber das Gespräch findet ausschließlich zwischen Jesus und Saulus statt. Es geht um ihn, also um Saulus. Und zwar genauso real, wie real war, dass Saulus Jünger Jesu verhaften würde, wenn er ungehindert nach Damaskus weiterreisen würde. Und was ist das für ein bemerkenswertes Gespräch der Stimme und Saulus? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Eigentlich hätte die Stimme doch eher sagen müssen, Saul, wie kommst du dazu, meine Jünger zu verfolgen? Hier wird deutlich, wo der Unterschied liegt. Saulus hat doch eigentlich gar nichts gegen die Juden in Damaskus. Wenn sie treu und brav das Gesetz befolgen, sind sie gute Menschen und Saulus wird ihnen nichts tun. Aber wenn sie Jesus bezeugen, dann wird's gefährlich. Dann wird Saulus sie einfangen. Es geht also um Jesus und um sonst nichts. Also hat Jesus recht, wenn er es so formuliert, dass Saulus eigentlich hinter ihm selber her ist. Diese Formulierung bringt also die Tatsache auf den Punkt. Die Aussage ist wie ein scharfes Schwert und wie ein Schuldspruch. Ich denke, Saulus wird sofort gemerkt haben, mit wem er es jetzt zu tun bekommen hat. Und wie paradox ist das denn? Saulus behauptete doch gerade, dass es Jesus als Messias gar nicht gibt. Er verfolgt also, was gar nicht ist. Es geht um eine Bedrohung von jemandem, der gar nicht drohen kann. Wenn Jesus wirklich der Messias wäre und damit verfolgenswert, dann läge Saulus doch falsch. Und dann würde das seiner Verfolgung jedwede Grundlage entziehen. Ich denke, das wird Saulus genau in diesem Moment erahnt haben. Und auch die Formulierung Saul, Saul zeigt eine Dringlichkeit, wie wir sie an vielen Stellen der Bibel wiederfinden. Dort meist mit Herr, Herr beschrieben. Es geht um Saul und nur um Saul. Es gibt kein Ausweichen mehr. Saulus muss sich dieser Stimme stellen. Es ist Jesus selber, der sich hier vor seine Gemeinde stellt. Wir kennen das aus den Evangelien. Was ihr einem von meinen Jüngern getan habt, das habt ihr mir getan. Oha, Saulus hat sich mit Jesus persönlich angelegt. Und das ist nicht spaßig. Saulus ist verdattert. Eben noch auf dem Weg, Angst und Schrecken zu verbreiten, nun auf dem Boden vor einem mächtigen Herrscher, sozusagen mit dem Fuß im Genick. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das muss geklärt werden. Wer bist du, Herr? Das muss ein Irrtum sein. Jesus ist tot, gekreuzigt. Das darf nicht Jesus sein. Das würde alles auf den Kopf stellen. Dann heißt es, er aber. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus mal wieder geseufzt hat, hat er es denn immer noch nicht verstanden? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Klare Ansage. Kein Zweifel mehr möglich. Kein Ausweichen mehr möglich. Es ist nun nicht so sehr, dass ich Saulus hier verantworten soll für sein Tun. Saulus muss nun erkennen und anerkennen, dass Jesus wirklich existiert als Auferstandener und dass er damit eben noch der Messias, dass er eben doch der Messias war und ist. Das hat Konsequenzen für seinen Glauben. Er muss erkennen, die Voraussetzungen für seine Überzeugung, dass die einfach falsch waren. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er der Messias. Wenn er der Messias ist, dann ist Gott in ihm. Wenn wir in Jesus aber Gott begegnen, dann ist alles, was Jesus zu seinen Erdenzeiten gesagt und getan hat, Wahrheit und Wirklichkeit. Dann bedeutet das aber auch, dass das Gesetz, für das Saulus so geeifert hat, in Jesus erfüllt ist. Und der Mensch wurde durch Jesus Kreuztod mit Gott, dem Vater, versöhnt. Nicht das Gesetz ist der Weg, sondern Jesus. Mit dieser Erkenntnis zerbricht der Mann Saulus. Das haut ihm die Beine weg. Wir haben Saulus kennengelernt als einen guten Bibelkenner, als einen tiefgläubigen Juden, der konsequent und kompromisslos seinem Gott dienen möchte. War das denn nun alles falsch? Bedeutet diese Begegnung mit Jesus nun das Ende von Saulus? Wird Jesus ihn für seine Taten nun vernichten? Obwohl er doch eigentlich nur Gott, dem Vater, treu dienen wollte? Nein. Jesus ist nicht gekommen, als er auf die Erde kam, um zu richten und zu vernichten, sondern um zu retten. Und auch diese Erfahrung muss Saulus nun machen. Es hat ihn total umgehauen und Jesus sagt, steh auf. Der Blick geht sofort nach vorne. Es folgt keine Verurteilung für die vergangenen Taten, sondern ein Auftrag für die Zukunft. Und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Es ist unglaublich. Jeder, der diese Geschichte miterlebt oder gehört hat, würde doch zuerst darin sehen, dass Jesus hier eingreift, um die Bedrohung von seiner Gemeinde abzuwenden. Jo, das ist ein netter Nebeneffekt. Aber Jesus greift hier ein, weil er genau so einen Mann wie Saulus braucht, um sein Evangelium zu verbreiten. Könnte das ein Gamaliel, der Lehrer von Saulus, tun? Bestimmt nicht. Selbst wenn der tiefgreifend bekehrt worden wäre, wäre er noch immer ein ruhiger Gesetzeslehrer, der in Pro- und Kontra-Argumenten den Glauben diskutieren würde. Saulus aber, sein Schüler, ist voller Tatendrang, wagemutig, keineswegs leidenscheu. Wenn der sich mit demselben Eifer für die Sache Jesus einsetzen würde wie gegen ihn, dann wird das ein guter Apostel. Das begreift Saulus sicher in diesem Moment überhaupt nicht. So eine Erkenntnis braucht Zeit. So eine 180-Grad-Kehre bringt das Leben in Schleudern. Und bevor das Leben wieder Fahrt aufnehmen kann, braucht es Besinnung. Saulus fehlt nun erst einmal jedwegler Durchblick. Er ist blind. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz physikalisch. Er ist dadurch völlig orientierungslos. Er muss nun erst einmal innerlich die Wende mitvollziehen. Er muss zu seinem Irrtum stehen und den richtigen Weg erkennen. Dazu brauchte er Führung von außen. Seine Begleiter nehmen ihn an die Hand. Ananias wird ihm später auch die richtige geistliche Ausrichtung geben. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass Saulus und auch seine Begleiter ein Licht sehen, aber nicht Jesus. Das war zum Beispiel bei Stephanus anders. Der sah Jesus auf seinem Thron im Himmel sitzen, der kannte Jesus auch, der hatte Jesus lieb. Saulus hingegen kennt Jesus an dieser Stelle noch nicht und hat ihn bisher auch immer nur verfolgt, um ihm zu schaden. Es muss sich also noch viel tun, bis Saulus zum Paulus wird und der Jesus auch anerkennen kann. Und die Stimme hat nun auch aufgehört zu sprechen. Saulus hat erst einmal genug Input gehabt. Mehr kann man im Moment nicht verkraften. Jesus kennt seinen Apostel sehr genau und weiß, was gut ist und wann es genug ist. Ich durfte Jesus auch finden. Das war aber überhaupt nicht mit der Saulus-Bekehrung vergleichbar. Aber es hat damals auch mein Leben auf den Kopf gestellt. Hieß es bis zu dem Zeitpunkt, keine TV-Sendung ohne Axel, hatte ich hinterher gar keine Zeit mehr dafür. Habe ich vorher eigenbrötlerisch in meinem Zimmer gesessen, war ich anschließend im offenen Abend junger Christen zu finden, gestaltete Gebetsgemeinschaften und Freizeiten mit und ging fröhlich auf andere Studenten zu, um sie zu uns, das heißt also zu Jesus, einzuladen. Wie konnte so eine Wandlung geschehen? Knapp außerhalb unseres heutigen Textes, in Vers 12, finden wir die Antwort, die unbedingt noch zu diesem Abschnitt gehört. Siehe, er betet. Saulus isst nichts und trinkt nichts. Und er sucht Orientierung und Hilfe bei seinem Gott. Und er wird zunehmend auch zu Jesus gebetet haben, als seinen neuen Herrn. Bei mir war es auch so. Noch am selben Abend habe ich zum ersten Mal die Hände gefaltet und gebetet. Und Gott war mir gnädig und hat gleich die nächsten 3 Tage deutlich auf meine Fragen geantwortet. Sei es durch Bibelstellen oder Aussagen meiner neuen Geschwister. Gott ist mit uns, wenn wir ihn suchen. Und in dieser dunklen Stille wird Saulus erkannt haben, dass man sich noch so viel Mühe geben kann und ein gesetzestreues, aufrichtiges Leben bzw. eine solche Lebensführung leben kann und bleibt doch ein erlösungswürdiger Sünder. Der Mensch ist nun mal von Hause aus egoistisch und eitel und nur durch Annehmen von Jesus als den Messias, den Erlöser, gibt es eine Chance, das gute Leben, ja das ewige Leben zu bekommen. Aber nicht als Verdienst, sondern als Geschenk. Nicht der Stolze bekommt den Preis, sondern der Demütige. Es ist nicht wichtig, dass ich viel oder sogar am meisten für Jesus tue, sondern dass ich ihn lieb habe und mich zu ihm bekenne. Aus der Liebe heraus werde ich erkennen, was Jesus durch mich getan haben möchte. Und dann sollen wir so konsequent und voller Tatendrang sein wie der Apostel Paulus. Das wird die Welt auf den Kopf stellen. Amen.